Ja, hallo, ihr hört den Nerd Alert, noch mit kleinen Startschwierigkeiten. Die Musik wird gleich kommen. Ihr seid auf FSK auf Antenne 93,0 MHz oder im Kabel auf 101,4. Mit mir im Studio sitzen Nerd 2 und Nerd 4. Ich bin Nerd 5. Und wenn alles gut geht, kriegen wir auch gleich noch ein bisschen Musik.
Famous Latin Star, Domina. I'm quite exhausted.
Hey, your system is completely overloaded, you know? Your memory is full. Delete all data. Are you sure?
Game over.
Yes.
Evenings, I got the feeling I'm receiving way too much grieving, though I tend to always lay back. There's no chance to, and I hate that. I don't believe it's just for no reason. Losing my freedom, stop what I'm needing. I don't want to let this happen, cause I want happiness to sell. My people are treating the people I'm cheating, the people deceiving, the people I'm leaving, cause it gets my last bit of pleasure. There's no point in bearing that pressure, so I'm still reading, see if I can breathe, and sick of some weed, and after leaving, just taking myself a vacation. My mind is begging for recreation.
System overload. You won't get no access with your code. System overload.
Yeah, yeah.
Me switching to standby mode. System overload. Again and again. The only thing I got is my sling ting ting ting. Connected with music with my SICD on a digital wire to dust CDV. From the analog cable and wireless, we DOC radio. Crash the home sound for my turntable.
System overload.
You won't get no access with your code. System overload. Me switching to standby mode.
Overload.
like jamming me. System overload.
Das gesagt sein von einem, der gelehrt. Ich will den Kuss auf meinen allerwertesten, aber mit Zunge. Dafür, dass ihr denkt, ich hab keinen Druck in der Luft. Egal ob Junge oder Mädchen oder irgendwas dazwischen. Wir können alle mitmischen beim großen Tabu Arsch abwischen. Und einen feuchtfrischen Schiss kann man erwarten. Kriegt jetzt schon Blähungen durch euren Rappen miteinander. Ihr könnt mit meinem Hintern starten und dann sind der Reihe nach die Ärsche meiner Homies dran. Und irgendwann wird jeder Arsch geküsst, will ich, dass ihr euch verpisst. Mit dem Gefühl zu wissen, wie es ist, wenn man wirklich alles ist. Ihr seid nicht hart, ihr wollt einen harten markieren. Die ganzen Arsis aus den Staaten kopieren. Doch im Privaten, wir bringen die Dinge anders als auf Platte. Das ist, warum ich nie Beziehung zu eurer Scheiße hatte. Ihr seid nicht ehrlich, seid nicht gefährlich. Seid nicht musikalisch unentbehrlich oder so herrlich, dass ich dem Zuhörer den Namen verrate. Denn ihr seid nichts davon und vor allem nicht hart.
Was ist hart? Hart ist die Art, nach der wir leben.
Was ist hart?
Hart ist, dass wir direkt auf alle gehen.
Was ist hart?
Hart bin ich du oder ich.
Hart ist, wenn ein Mensch an seinen Sorgen
kann. Was ist hart?
Wenn Eltern ihre Kinder verlieren.
Was ist hart?
Das Schicksal derer, die im nächsten Winter agieren.
Hart
ist jedes einzelne Leben, das geopfert wird, um Gott einen Namen zu geben.
Was ist hart?
Oh na 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 na.
Wenn ich von Weißen höre, die sich gegenseitig niggern. Dann die Kinder, wenn die Kinder deren so richtig am Brennen ist und sich alle feiern. Da steht schon, wir sind harte Nigger auf dem Flyer. Ich erklär nicht, das ändert sich nicht. Ihr seid nur jämmerlich und wenn man nicht über euch spricht, dann seid ihr nicht mal das. Ich krieg einen Hass, denn welche Typen erzählen mir, ich wäre nicht real, wegen du fehlst mir. Doch worum geht's? Bedeutet Rappen immer ehrlich zu sein? Oder muss ich dafür einfach nur gefährlich sein? Scheiß auf Rap. Ich mach Musik, meine Gedanken publik. Egal ob Stress mit der Alten oder die Angst vor dem Krieg. Eure Kritik ist mir egal, denn ich hab andere Werte. Und das Letzte, was ich heutzutage spiel, so ist Werte.
Was ist wahr?
Hart ist die Art, nach der wir leben.
Was ist wahr?
Hart ist, dass wir direkt auf alle gehen.
Was ist wahr?
Hart bin ich du oder ich. Hart ist, wenn ein Mensch an seinen Sorgen kann.
Was ist wahr?
Wenn Eltern ihre Kinder verlieren.
Was ist wahr?
Das Schicksal derer, die im nächsten Winter agieren.
See the naughty on the go. See I and I riding the dark horse. It is fire down below, bro. See the naughty naughty on the go. See I and I riding the dark horse. On the way to sunny mountains, bro. And try to burn Mount Lavin live. And try to pressure down to the nana wife. I'm on the way out of wicked Babylon to say why he's lovely, not so ugly. Hotter than not, and a badder than bad. A man with bladder, a bubble than a bird. Whatever them try, he hotter than cook. Never done before.
Under Creative Commons, adown is under the learners. Go on.
Ja, wir haben einen neuen Mitsprecher hier, das ist Nerd Beta, der Computer Synthesizer. Ihr habt gehört, Gemin Inc.
Gehört.
Zuerst mit System Overload und das zweite Stück, das war Was ist hart? Ja, willkommen nochmal beim Nerd Alert. Wir legen jetzt auch los. Wir haben uns gesammelt und unsere Themen heute werden dreifaltig sein. Wir fangen an einmal mit der aktuellen Diskussion über den Hacker-Paragraphen 202c. Danach werden wir ein bisschen über die gerade auch aktuell erschienene GPL V3 sprechen und wenn noch ein bisschen Zeit bleibt, auch noch über VGWort, GEMA und deren Zielsysteme. Also, Ja, wie sieht's bei euch aus? Seid ihr bereit?
Ich bin nicht bereit, ich habe keine Stimme. I'm not ready. I'm ready.
Ja, wir hören dich gut. Fine. Ich glaube, die draußen auch. Was mit dir, Nerd 2? Bist du auch online oder willst du heute nicht mit?
Ich habe kein Mikrofon.
Ja, was habt ihr denn vorbereitet heute zum Hacker-Paragraphen 202c? Unser Sicherheitsexperte
04. Sicherheitsexperte, ihr seid ja gemein. Ja, ich weiß nicht, wie viele Leute von unseren Zuhörern das betrifft, aber uns betrifft das alle so ein bisschen.
Ja.
Und zwar ist letzte Woche, kurz vor der Sommerpause, nochmal ein Gesetz, ein Paragraph durchgewunken worden im Bundesrat, der schon lange seit dem März verharrte nach dem Bundestag zur endgültigen Verabschiedung. Und es war auch irgendwie klar, dass der einfach nur durchgewunken wird, dass da keine große Aufregung darum sein wird, was da drin steht oder inhaltlich das Ganze nochmal in Frage gestellt wird. Letztendlich läuft es darauf hinaus, dass Systemadministratoren, also so Computer-Nerds wie du und ich, ein Teil ihrer Arbeit kriminalisiert wird, beziehungsweise ganz einfach so im Graubereich gelassen wird. Na, man kann angeklagt werden, man kann aber auch nicht angeklagt werden. Und ja, da gab es eigentlich vornherein schon eine Menge Aufregung drumherum, Experten, die sich zu Wort gemeldet haben. Letztendlich hat das aber bei der Verabschiedung des Gesetzes niemand gekümmert.
Beschreib doch kurz mal, was du gerade gesagt hattest, die Arbeit eines Systemadministratoren, eines Netzwerkadministratoren, wie wird die beeinträchtigt in Zukunft?
Ja, die Arbeit ist ja vielfältig, die Leute so machen. Als Systemadministrator kümmere ich mich darum, dass Systeme laufen, aber auch, dass sie sicher sind, dass da keiner unbefugt das System stört oder Daten klaut oder ähnliche Geschichten. Und dafür muss man die Systeme halt sicher machen. Das heißt, man muss dafür sorgen, dass Passwörter nicht zu einfach sind zu erraten, dass überhaupt Passwörter gesetzt werden, dass Software auf dem aktuellen Stand ist. Man muss Security Bulletins lesen, was gerade an unsicheren oder an Lücken gefunden wurde, die es zu stopfen gilt. Und die Arbeit ist irgendwie umfangreich, auch interessant, deswegen machen ja solche Leute wie wir die auch. Aber letztendlich geht es darum, man muss halt schauen, ein potenzieller Angreifer, was hat der vor, wo würde er ansetzen, welche Mittel benutzt er, um ein System anzugreifen, was ich betreue. Das heißt, man muss sich so in so eine Person reindenken und man muss sich auch dessen Werkzeuge besorgen und auch mal anwenden, um einfach durchzuspielen, funktioniert denn das jetzt, was ich an Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt habe.
Okay, mal so ins reale Leben übertragen. Ich bin meinetwegen Sicherheitsbeauftragter eines Gebäudes. Ja? Wenn ich das mal so vergleichen kann, das Netzwerk wäre mein Gebäude. Ich bin der Sysadmin, der auch irgendwie drumherum streift und guckt, dass alles zugeschlossen, alle Fenster zu sind. Und ich habe meinetwegen eine Scheibe gekauft, die bruchsicher sein soll, würde dann einen Stein reinschmeißen, um zu sehen, ob sie auch bruchsicher ist. Dieses Steinschmeißen ist mir dann verboten, richtig? Also wenn ich das jetzt so überziehe.
Genau, also man kann es nicht so direkt vergleichen, es sei denn, du hast ganz viele Scheiben, die du immer kostenfrei ersetzen kannst, aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass man schon zu dem Hersteller geht und dann ganz einfach mal guckt, die Versprechen, die er mir macht, wie sicher das Ding ist, stimmt das denn eigentlich, kann ich da Steine gegenwerfen und man kennt ja das so vielleicht auch so Sicherheitsvorführungen, wenn denn Leute so Sicherheitsscheiben mit Hämmern behandeln oder Flammenwerfer oder sonst irgendwas. Sowas muss einem ja eigentlich gestattet sein, wenn man sich um Sicherheit kümmert, sowas mal durchzuspielen. Und ich sehe das auch gar nicht so, dass dieser Gedanke, dieses Gesetz oder diesen Paragraphen zu schaffen, grundsätzlich falsch ist. Natürlich sollte irgendwie so Angriffe irgendwie mit Strafe belegt werden. Das ist ja nicht die Sache. Die Sache ist allerdings, man kann nicht einfach so Werkzeuge nehmen und sagen, so ja, die sind an sich schlecht, na, die dürfen nicht verwendet werden.
Es gibt auch noch dieses dieses Beispiel mit dem Brot und dem Messer. Willst du das nochmal kurz erklären?
Voll jetzt ein Vielleicht sollten wir mal wirklich ein bisschen das zerpflücken und mal von vorne. Also es gab ja jetzt bis dahin schon Gesetze, die Computerkriminalität behandeln. Also es ist ja sozusagen nur eine Erweiterung, ne, und eine Veränderung. Also dieser 202 aus dem Strafgesetzbuch, der ist ja schon existent. Und die Bundesregierung bezieht sich darauf, dass sie das jetzt macht, hat auf zwei Beschlüsse, die aus der EU kamen. Das war einmal 2001. Und zwar einmal das Übereinkommen des Europarats über Computerkriminalität vom 23. November 2001 und einmal der Rahmenbeschluss von 2005, genauer gesagt am 24. Februar 2005, über Angriffe auf Informationssysteme. Und das müssen sie natürlich in nationales Recht umsetzen. Und das haben sie hier mit diesem Gesetz oder mit der Erweiterung dieses Gesetzes gemacht. Und die Hauptdiskussion geht eigentlich darum, dass da bestimmte Begriffe bisschen schwammig formuliert sind und dass sie eigentlich sozusagen diese Punkte, die sie in ein nationales Recht übernehmen sollten, sehr weit gefasst haben. Eins hattest du schon gesagt, das ist sozusagen irgendwie die Benutzung von bestimmten Softwareprodukten, die für kriminelle Machenschaften benutzt werden können. Das ist zum Beispiel nicht genau definiert und da ist mit deinem Beispiel mit dem Stein ein bisschen problematisch. Steine sind für so viel zu benutzen, dass man wahrscheinlich nicht sagen würde, es ist verboten, einen Stein zu besitzen. Okay, wenn du aber so einen Nothammer aus dem Bus hast, der ganz bewusst für Glasscheiben zum Kaputtmachen ist, dann könnte es schon problematisch werden. Aber ich denke, wir sollten das vielleicht so ein bisschen aufdröseln, sonst geht es wohl hin und her.
Aufdröseln in welche Richtung? Na, was dann verboten werden könnte oder nicht?
Vielleicht sollten wir einfach erstmal sowieso erstmal kurz erzählen, was genau der Inhalt dieses Gesetzes ist, bevor wir darüber reden.
Ja, go on.
Ja, hat das jemand von euch? mach mal Musik. Wir suchen das mal schnell raus. Ich denke, das sollten wir erstmal vorlesen. Dann wissen wir, um was es geht.
Ja, na, wenn wir uns das vorlesen können, na, wollen wir echt die langweiligen Paragraphen vorlesen? Nee,
es sind ja drei Zeiler.
Drei Zeile.
Ja, dieser 202c, auf den du dich beziehst mit
der Software. Ja, genau. Und na, der ist ja auch der hauptsächlich na, schwierige Punkt. Ja, genau. Aber wir können ja erstmal nochmal eine Runde Musik machen. Thank you.
So, ihr habt gerade gehört, Michael Forrest mit dem Song Festivo, wie auch die anderen vorhin, alle runterladbar bei Jamendo.com. So, ich bin jetzt dazu verdonnert worden, die drei Paragraphen, um die wir hier uns gerade unterhalten, mal vorzulesen, zu verkünden. Stopp, Einwand, du willst auch ein Mikrofon haben?
Stopp, ich finde, wir machen uns das Leben ein bisschen einfacher. Grundsätzliches Gesetz von Systemadministratoren ist, man macht dein Leben so einfach wie möglich.
Keep it simple.
Genau. Man lässt andere die Arbeit machen oder automatisiert Sachen. Und eine Sache, die wir jetzt automatisieren könnten, da gibt es einen sehr schönen Beitrag von Freies Radio, von einem freien Radio aus Hannover. Und den würde ich mal kurz einspielen.
Das meine Zustimmung kurz. Hast du.
Ja. Der ist übrigens auf dem Stand von vor der Verabschiedung.
Von vorletzter Woche war der.
Genau. Ne? Mhm. Und insofern stimmen da ein, zwei Details nicht, aber da können wir gleich nochmal drauf eingehen.
Mhm. Hacker-Tools. Dieses Wort geistert seit einiger Zeit immer wieder durch die Medienwelt. Doch was soll das sein? Eine Axt? Essbesteck? Ein Stück Draht? Ein Computer? Die Software auf diesem Computer? Ein Lötkolben oder gar ein Feuerzeug? Wahrscheinlich sind das eigentlich alles Hacker-Tools. Wer hat nicht schon mit einem Feuerzeug einen Kronkorken entfernt? Diese kreative Zweckentfremdung ist nämlich mit dem ursprünglichen Begriff Hacking bezeichnet. Die Anwendung eines Gerätes oder einer Software auf eine neue und anders als vom Hersteller vorgesehenen Art und Weise, um damit dann einen neuen Zweck zu erreichen. Gewinnerzielungsabsichten und der Wille, anderen zu schaden, ist in Kreisen, in denen die Hackerethik hochgehalten wird, seit jeher verpönt. Das war im Grunde schon immer so und brachte tatsächlich sogar viele Innovationen technischer und sozialer Natur hervor. Aber nun wurden letzte Woche die neuen Paragraphen 202b und 202c und Veränderungen an 202a, 303a und 303b des Strafgesetzbuches im Bundestag durchgewunken. Diese zerren all diese Hacker nun in die Nähe organisierter Kriminalität und terroristischer Vereinigungen. In diesen neuen Gesetzen wird das Programmieren und Inverkehrbringen sogenannter Hacker-Tools unter Strafe gestellt. Doch was verstehen die Damen und Herren nun überhaupt unter Hacker-Tools und was wollen sie hier verbieten? Der Begriff selbst erscheint sehr diffus in den Gesetzen. Die Beliebigkeit der gewählten Definition erklärt denn auch den breiten Protest, den diese Gesetzesinitiative geerntet hat. Hacker-Tools scheinen in der Begriffswelt des Gesetzgebers ausschließlich Programme zu sein, welche in erster Linie zur Durchführung und Vorbereitung von Straftaten verwandt werden können. Diese Straftaten umfassen das Ausspähen von Daten und nun neuerdings auch das Verschaffen von Zugängen zu Rechnersystemen. Die Praxistauglichkeit der gewählten Definition, welche Werkzeuge denn nun illegal seien, ist allerdings fraglich. Noch mehr als zum Beispiel ein Küchenmesser ist Software irgendwie immer dual-use-fähig. Und so wurden nun also Erweiterungen der bestehenden Gesetze entwickelt, welche viele Menschen kriminalisieren werden. Zum Beispiel gehören Passwortcracker, Netzwerkscanner und Sniffer, Werkzeuge für das Reverse Engineering, Protokollanalysatoren und Fuzzer und Toolsets mit konkreten Exploits zu den Werkzeugen, die im Grunde jeder Systemadministrator, Consultant und Techniker mal brauchen wird, zumindest wenn er den Job ernst nimmt. Gleichzeitig sind diese Programme teilweise auch für Leute notwendig, welche Straftaten im Internet durchführen möchten. Es gibt fast keine Möglichkeit, hier konkrete Definitionen auf technischer Ebene zu finden. Und genau dieses bildet sich in den schwammigen Definitionen wieder, welche eher von Wunschvorstellungen einer klar definierten Rechtsprechung zeugen, als von einer konkreten Auseinandersetzung mit der Materie. Und als Nebeneffekt dürften mit den gewählten Formulierungen alle Interpretationsmöglichkeiten offen gehalten bleiben. Natürlich waren hier, genauso wie in der Vorratsdatenspeicherung, auch Firmen betroffen. Und auch diesmal waren deren Stimmen am lautesten zu vernehmen. Es wurden also Ausnahmen geschaffen, welche die kommerzielle Nutzung solcher Werkzeuge erlauben. Ausschlaggebend ist hierbei eigentlich nur die Intention bei der Erstellung, Weitergabe und der Anwendung solcher Programme. Ein kommerzielles Unternehmen genießt in diesem Land anscheinend eher das Vertrauen des Staates als die Menschen, die hier leben. Wenn nun also private Gruppen ihre eigenen Kommunikationsinfrastruktur mit eben diesen Programmen testen möchten, dürfte der Bereich der Legalität schon verlassen sein. Umgekehrt wird die Schutzbedürftigkeit von Datenverarbeitungsanlagen im kommerziellen Bereich höher angesetzt als bei Privatpersonen. Hier wird ganz explizit von Bagatellfällen gesprochen und rein privat genutzte Rechner der Schutzwürdigkeit nach den neuen und erweiterten Gesetzen abgesprochen. Die alte Rechtsprechung wirkte noch viel undurchdachter, als es nun der Fall ist. Insgesamt erscheint die neue Rechtsprechung konsequenter durchdacht und auch näher an der Realität. Aber gleichzeitig bildet sich in der aktuellen Version das moderne Streben nach Sicherheit um jeden Preis ab. Der Preis hierbei ist die Kreativität und Freiheit im Umgang mit der verfügbaren Technik. Auch wird das Wissen effektiv von den einzelnen Menschen weg hin zu Staat und Wirtschaft verlagert, welche nach der aktuellen Definition nicht nur am meisten schutzbedürftig sind, sondern auch alleinig über solche Technologien verfügen dürften. Sowohl bei der Antiterrordatei wie auch bei der Vorratsdatenspeicherung wird nun im sicherheitstechnischen Bereich jede einzelne Person als potenzielle Gefahr angesehen. Dieses erscheint einfacher, als die Softwareindustrie dazu anzuhalten, sichere Programme herzustellen und Privatanwender dazu zu ermächtigen, sich sicherer im Internet zu bewegen. Aber schließlich würde das auch die Online-Durchsuchung massiv erschweren.
Ja, soweit der Beitrag von den Kollegen aus Hannover. Wir möchten uns natürlich für die schlechte Qualität entschuldigen, aber die haben das mal ganz gut zusammengefasst. Willem, willst du immer noch Paragraphen vorlesen?
Ja, wenn er meint, das reicht, was er gesagt hat, gut. Ich denke, ich hätte es jetzt noch vorgelesen, aber es muss nicht sein.
Ich mache es einfach mal, das tut auch nicht weh. Und man sollte ja auch wissen, worüber wir hier reden. Also, ich fange mal ganz von vorne an. Wer unbefugt sich oder einem anderen Zugang zu Daten, die nicht für ihn bestimmt oder die gegen unberechtigten Zugang besonders gesichert sind, unter Überwindung der Zugangssicherung verschafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. So, das war der erste Absatz. Dann kommt der zweite. Wer unbefugt sich oder einem anderen unter Anwendung von technischen Mitteln nicht für ihn bestimmte Daten aus einer nicht öffentlichen Datenübermittlung oder aus der elektromagnetischen Abstrahlung einer Datenverarbeitungsanlage verschafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist. So. Und die letzte Straftatsänderungsgesetzvorlage, wer eine Straftat nach § 202a oder § 202b vorbereitet, indem er a. Passworte oder sonstige Sicherungscodes, die den Zugang zu Daten ermöglichen, oder b. Computerprogramme, deren Zweck die Begehung einer solchen Tat ist, herstellt, sich oder einem anderen verschafft, verkauft, einem anderen überlässt, verbreitet oder sonst irgendwie zugänglich macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 1 Jahr oder einer Geldstrafe bestraft. So.
Hört sich jetzt zunächst erstmal ganz gut an, ne?
Super.
Ich meine, kein Phishing mehr, keine PIN-Karten-Klau mehr, also Bankkonten. An sich ist das alles super. Aber das Problem, ich meine, man muss jetzt grundsätzlich sagen, wir sind alles keine Juristen, deswegen ist es vielleicht alles ein bisschen wackelig heute in der Sendung, aber wir geben unser Bestes. Aber das Problem sind zum Beispiel schon hier, was wir jetzt als Letztes hatten, und darüber, das war ja auch am Anfang der Sendung das Thema, sind nämlich Computerprogramme, deren Zweck die Begehung einer solchen Straftat ist. Das ist halt bei Software nicht so einfach zu fassen, was der Zweck dieser Software ist. Man sieht das ganz schön, wenn viele Leute kennen ja diese ganzen Office-Pakete und teilweise finde ich es echt erstaunlich, was Leute mit Tabellenkalkulationen machen. Ich will da jetzt niemanden grüßen, aber der neben mir sitzt, weiß genau, was ich meine.
Ja, so 5 Milliarden Zellen wollen schon verwaltet werden. Aber habt ihr ein konkretes Beispiel? Ein Tool außer Word und Office, mit dem man sich seine Daten auch schrotten kann, das sowohl als auch verwendet werden kann? Mal so jetzt aus dem Leben gegriffen.
Ja? Da muss man eigentlich nicht weit kommen. Also
jedes.
Mit genügend Kreativität kannst du jedes zum Schrotten von Daten verwenden. Oder aber es geht ja grundsätzlich eher darum, so ambivalente Tools zu nehmen. Und John the Password Cracker zum Beispiel kann man dazu benutzen, Passwörter, Passwortdateien durchzuchecken. Da haben die Leute gute Passwörter gewählt. Als Systemadministrator macht man das, um den Kollegen dann den bösen Finger zu zeigen. So, hier, du musst mal bessere Passwörter nehmen, das geht so nicht. Jemand anders würde das nehmen, um die Passwörter von Usern zu cracken, die um sich auf irgendeinem System im Internet Zugang zu verschaffen.
Also John, der Passwort-Cracker ist ein Programm, um die Authentifizierungsdaten bei Unix-Systemen, im speziellen Fall bei Linux, sozusagen, das System speichert nicht die Klartextnamen ab. Also wenn ich da ein Passwort eingebe, dann steht das nicht irgendwo im System im Klartext, sondern als Hashwert. Und Hashfunktionen hatten wir mal in einer ganz alten Sendung, hat den Vorteil, dass man da in die eine Richtung ganz schnell rechnen kann, in die andere Richtung ganz kompliziert. Das heißt, wenn ich da irgendwelche kryptischen Buchstaben habe, kann ich nicht, obwohl ich die Funktion kenne, das ursprüngliche Passwort, was der Benutzer mal eingibt, rauskriegen. Nun kann es aber von Interesse sein für einen Systemadministrator oder für einen Verantwortlichen irgendwie zu überprüfen, sind eigentlich die Passwörter sicher. Gute neue Systeme sollten das eigentlich beim Anlegen des Passworts vielleicht schon vorher abfangen, aber es kann ja sein, dass man einen großen Datensatz übernehmen muss. Und
die Sache ist ja, Benutzer stellen dann ja auch gerne mal Passwörter ein, die sie zigmal wiederverwenden oder ähnliches. Also es ist einfach ein Tool, was man als Systemadministrator, der sein System bombensicher machen will, einfach benutzt.
Genau. Ein anderes Beispiel wegen Passwörtern könnte man sich vorstellen. Man benutzt irgendjemand in der Firma, benutzt Funktionen innerhalb von Programmen, sei es in Office-Paketen und anderen, seine Dokumente oder packt die in irgendein ZIP oder in irgendein Komprimierungsalgorithmus, was auch eine Passwortfunktion vorsieht. Das Ganze ist jetzt geschützt, es sind irgendwelche relevanten Daten, die irgendwie wichtig sind für die Firma und die Person verschwindet oder verunglückt oder hat einfach keine Lust mehr. In solchen Fällen kann es auch sehr interessant sein für Firmen, irgendwie da eine Möglichkeit zu haben, an die Daten wieder ranzukommen, und das würde im gleichen Sinne funktionieren wie das eben beschriebene, dass man sozusagen irgendwas drüberlaufen lässt, was über verschiedene Verfahren irgendwie versucht, das Passwort wieder herzustellen. Das sind jetzt Einsätze, wo man sagen würde, das ist also gerechtfertigt, das ist sinnvoll und man würde das gerne probieren. Es kann aber zum Beispiel noch als dritter Fall auch sein, dass man einfach irgendwie, man hat so eine Blackbox, auf die verlässt man sich und sagt, das soll uns mehr Sicherheit bieten und man möchte mal überprüfen, ob das auch wirklich sicher ist und will da zum Beispiel mit irgendwelchen Passwortsystemen. Also wie sicher werden zum Beispiel die Passwörter innerhalb des Systems verschlüsselt oder abgespeichert? Ist das, weil da gab es ja schon auch die wildesten Sachen, dass irgendwie, da gab es schon Verfahren, dass man irgendwie zwar bis zu 12 oder 16 Buchstaben und Zeichen einbinden kann, im Endeffekt, um Zugang zu haben, muss man nur die ersten drei richtig haben. Das sind so Verfahren, die man natürlich über solche Try-and-Error-Systeme ganz gut ausprobieren kann. Und wenn man nicht die Algorithmen kennt, die das nachher verifizieren, wie man sowas, also wie das System irgendwie überprüft, ob man auch wirklich das richtige Passwort eingegeben hat. Und in dem Sinne gibt es wirklich eine Menge verschiedene Szenarien, wo man irgendwie gern das einfach nochmal überprüfen möchte oder irgendwie testen möchte.
Also das ist jetzt ja auch nur ein Beispiel und obwohl der Name John the Password Cracker schon relativ darauf hinweist, dass das ein Cracker-Hacker-Böse-Tool ist, gibt es ja noch andere Geschichten wie Network-Mapper, Nmap. Damit kann man irgendwelche entfernten Systeme auf Erreichbarkeit überprüfen. Damit kann man sich ganze Karten erstellen von Netzwerktopologien, welche Rechner sind wo irgendwie erreichbar. Vielleicht macht man das denn auch zeitgesteuert, prüft das einmal pro Stunde und sieht dann, mein Kollege geht, oder meine Zielperson geht dann und dann immer nach Hause und stellt seinen Rechner ab, oder vielleicht lässt er den Rechner auch über Nacht laufen und es gibt da im Grunde viele Möglichkeiten, unschuldige Tools, die man nicht moralisch bewerten möchte, laufen zu lassen. Aber das Tool an sich ist nicht erstmal zu kategorisieren, gut oder schlecht. Und das weiß ich auch gar nicht, da ist das der Paragraph irgendwie so schwammig geschrieben, dass es steht ja keine Programmnamen oder sowas dabei. Das heißt, letztendlich wird es vermutlich darauf hinauslaufen, dass irgendwie ein Gutachter vor Gericht sitzt und sagt so, ja, nach unseren Erkenntnissen ist das Programm grundsätzlich eigentlich so ein Hacker-böses Tool. Und wenn man das hat, dann ist man eigentlich schon eine böse Person.
Es ist ja auch nicht der erste Fall, wo wir sowas haben, wo Programme sozusagen ohne den konkreten Einsatzzweck, wie man sie einsetzt, irgendwie verurteilt. Wir haben das bei diesen ganzen CD-Kopierprogrammen, wo wir das genauso haben. Also wo inzwischen irgendwie bestimmte Programme verboten sind, wo eigentlich gar nicht der Einsatzzweck, also wo nicht das Handeln mit dem Programm, also das ist so, wie wir vielen, das ist ja ein Werkzeug im Endeffekt, so ein Stück Software, kann man so sehen, würde ich jedenfalls so sehen. Und es liegt im Endeffekt an, was für Daten schmeiße ich da rein und auf welche Daten lasse ich es los. Und das ist halt dann hier nicht mehr gegeben. Und in dem Fall wird nochmal ganz interessant, weil das halt irgendwie jetzt die bestimmten Programme, die wir genannt haben, die werden ja von dem BSI auch vertrieben, also Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Die haben nicht besetzt und das ist gar nicht mal so schlecht, so eine CD zusammengestellt. BOSS heißt die, die genau solche Tools sammelt, um für Leute in ihren Firmen irgendwie eine Überprüfung zu machen, ob irgendwie gravierende Sicherheitsfehler da sind. Man muss dazu sagen, so automatisierte Sachen irgendwie zur Überprüfung von Sicherheit ist ein erster Schritt, aber noch lange nicht irgendwie genug, um wirklich zu sagen, wir haben ein relativ sicheres System. Und da ist das ja auch NMAP, da ist Nessus dabei. Nessus ist ein Programm irgendwie, was nur Schwachstellen bewusst prüft, also noch nicht mal, was du meintest mit NMAP, das war ja noch wirklich vielseitig einsetzbar, ist sozusagen wie so ein Schweizer Offiziersmesser, Taschenmesser fürs Netzwerk. Nessus hat wirklich die Sache, das lässt man auf sein Netzwerk los und das sagt dann irgendwie, oh, dieser Dienst ist anfällig, da kennen wir diese Lücke und dieser Dienst, da kennen wir diese Lücke. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange diese CD da noch auf der Seite vom BSI ist, weil jetzt eigentlich machen sie sich ja strafbar. Weil da sind wirklich, Nessus, würde ich dann sagen, so wie man das liest, den Gesetzestext, ist schon nicht schlecht für die Vorbereitung einer Straftat.
Tja, da wir steigern uns jetzt langsam so mit den Tools. Na, es wurde ja auch immer wieder kritisiert, dass gerade an Hochschulen, wo in dem Bereich Informatiksysteme und Sicherheit geforscht wird, wo denn auch so wirklich die letzten Erkenntnisse ausgeklügelt werden und vielleicht auch neue Tools geschrieben werden, um von Passwörter zu knacken oder irgendwelche Konzepte zu hinterfragen, ausgeklügelt werden. Das ist dann ja auch irgendwie nochmal eine weitere Steigerung. Da gab es ja auch eine Kritik, so, wo es hieß, ja, dann lege ich halt meine Arbeit nieder, dann kann ich das halt an meiner Hochschule als Prof oder so nicht mehr lernen. Oder eine andere Geschichte wäre, dann muss ich halt meine Firma dicht machen, die solche Tools herstellt oder einfach nur solche Tools evaluiert.
Warum ist es denn sinnvoll, dass Firmen Sicherheitslücken finden? Ich meine, darum geht es ja im Endeffekt. Warum ist es eigentlich gut, dass sowohl Firmen wie Forschungseinrichtungen wie Privatleute versuchen, Unsicherheiten in Systemen zu finden? Gar nicht mal mit einer betrügerischen Absicht oder einer kriminellen Handlung. Und das ist ja, was du meintest, dass genau da jetzt irgendwie dann das Problem geht. Also ich glaube, wir können uns einig sagen, wenn du eine Firma hast und du holst dir irgendeinen Penetration-Tester, also der ganz bewusst dein System angreifen soll und gucken soll, wo Lücken sind, der wird wahrscheinlich nicht, das ist halt schwer zu sagen, aber ich glaube mal, der wird nach der Rechtsprechung wahrscheinlich nicht, weil du seinem Okay gegeben hast. Ne? Aber es gibt ja auch Fälle, da können wir wirklich die Wahlmaschinen zum Beispiel nehmen. Das ist so ein Fall, wo uns vorgegaukelt wird, das sind sichere Systeme, darauf basiert unsere Wahlen, irgendwie da entscheiden wir, wen wir nachher wählen, das ist einer der wenigen Möglichkeiten, wo wir als Bürger Einfluss drauf haben. Und wenn es da nicht, also da gab es weder irgendwelche, also da kann man wirklich sagen, diese, wie heißt die, Bundesanstalt für technische, physikalische technische Bundesanstalt, die diese Maschinen getestet hat und irgendwie für die Bundeswehr gesagt, die sind super, die sind hochsicher. Und inzwischen hat sich gezeigt, dass sie relativ unsicher sind. Das ist nicht aus irgendwelchen behördlichen oder sonstigen Quellen gekommen, sondern das ist, weil Leute sich dahingesetzt haben und gesagt haben, sie sehen ihre Bürgerrechte gefährdet, dass da eine Maschine ist, die im Endeffekt Wahlen entscheidet. Und das wäre dann zum Beispiel ein Fall, wo ich ganz dankbar bin, dass Leute mit irgendwelchen Tools da rangehen und gucken, was sie machen können.
Also das ist ja auch in dem Beitrag von Interpol Tech, eingespielten Beitrag von angeklungen, nämlich, dass man da mehr Firmen vertraut als irgendwie den Bürgern, die auch Interesse an Sicherheitstechnik haben. Und mir ist bisher auch in den Details von dem Paragraphen noch nicht so klar geworden, wo da denn nun überhaupt die Grenzen gesetzt werden sollen. Und wenn man irgendwie so Sachen im Graubereich lässt, das ist immer schlecht, vor allen Dingen als Beschuldigter ist das schlecht, weil man dann angeklagt werden kann oder auch nicht. Das ist dann irgendwie, kommt dann auf die Willkür des Anklagenden an, weil man möchte sich vielleicht ja auch nicht strafbar machen und handelt im guten Glauben. Und dann kommt jemand und sagt so, ja, nö, aber wenn man das mal genau liest, dann fällt da dein Tool auch drunter. Und was in dem Beitrag ja noch gesagt wurde, dass es Ausnahmen gibt für Firmen. So, und ich kann mir gut vorstellen, dass das dann für den Staatsanwalt sowieso klar ist, dass eine Firma, die irgendwie den neuesten oder Consultant für ein großes Netzwerk an Rechnern da zuständig ist und sagt so, ja, nee, wir machen das ja nur, um die Sicherheit festzumachen. Aber dass irgendwie so kleinere, unabhängigere Personen, die fallen dann da schon eher drunter. Und so nach dem Motto, so ja, was beschäftigen Sie sich dann mit Sicherheitstechnik? Also dieser Graubereich, das finde ich irgendwie ganz schwierig. Weil das darf man einfach nicht irgendwie der Willkür überlassen. Und dann muss das auch einfach feststehen, was fällt da drunter und was fällt nicht darunter. Und das ist jetzt einfach zu schwammig.
Genau, wir hatten uns da vorhin gerade in Band der Musik kurz unterhalten. Irgendwie, wir haben zwar jetzt keine Quelle irgendwo gefunden, wo diese Firmenaussage drinsteht. Ich denke aber, dass das einfach so ein Hintergrund ist, dass man einfach sagt, wenn das eine Firma ist, die mit Sicherheit zu tun hat, die darf sowas und der Privatmensch darf sowas nicht einsetzen. Ganz interessant fand ich auch, weil wir jetzt die ganze Zeit über diese Computer, dieser 202b, der sagt, das musste ich im Zusammenhang mit Wahlmaschinen gleich wieder dran denken. Der hat ja diesen Sach, wer unbefugt sich oder einem anderen unter Anwendung von technischen Mitteln nicht für ihn bestimmte Daten aus einer nicht öffentlichen Datenübermittlung oder aus elektromagnetischen Abstrahlung einer Datenverarbeitungsanlage verschafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu bla 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 bla. Und ich meine, bei den Wahlmaschinen war ja zum Beispiel der zweite Sache, ist, dass sie so stark Elektroausstrahlung haben, dass man einfach in den Nachbarraum oder gegenüber auf der anderen Straße sitzen kann und trotzdem sehen kann, was jeder wählt. Ist zum Beispiel auch eine Sache, die ist super. Die kam aber auch nicht aus irgendeiner staatlichen Einrichtung oder aus irgendeiner Firma, sondern waren auch Privatleute, die das irgendwann irgendwie aufgedeckt haben und gesagt haben, ich meine, ist ja alles schon gut, ihr könnt das noch so sicher machen. Ich brauche das gar nicht, ich kann den Monitor abscannen sozusagen. Und da dachte ich gleich so, super, dann soll man sowas auch nicht mehr rauskriegen. Ich meine, es gibt so 1000 Beispiele, ne? Nehmen wir doch mal ging jetzt letztens immer durch die Medien, diese ganzen Bankseiten, wie unsicher die eigentlich sind, wie viele Transaktionen. Das kommt auch immer, das sind immer irgendwelche Leute, die da mal anfangen zu überprüfen und gucken wollen, wie sicher ist das eigentlich, was passiert da, kann ich mich drauf verlassen oder nicht? Und das wird wirklich problematisch in Zukunft. Also da muss man dann die ersten Fälle abwarten, wie dann die Rechtsprechung laufen wird. Und die Frage ist, wollen die Leute das riskieren, dann noch sowas zu machen? Also es ist natürlich eine wunderschöne Sache, um Leute auch mundtot zu machen. Ne?
Also. Stand das da bei dem Absatz, den du eben vorgelesen hast, auch mit der Zerstörung von den Daten?
Das war 300, warte, da muss ich kurz schauen.
Das ist auch noch so schön, ein Absatz, wo es die Zerstörung von Daten mit einer Strafe belegt ist und wo man, wenn man die Nachrichten die letzten Tage verfolgt hat, auch sofort auf einen anderen Vorfall, an einen anderen Vorfall denken musste, wo es darum ging, dass der Staat wichtige Daten zerstört hat. Und zwar ganz insbesondere die Bundeswehr, die vorgeschoben hat, dass ihr Datensicherungsroboter elektromagnetische Bänder zerstört hat. Und ganz offensichtlich ist das ja doch eher vorgeschoben.
Ja, das Lustige dabei ist also, dass sie sagen, das war halt nicht lesbar. Aber dass sie auch gleich dann das Band zerstört haben, weil es ja nicht lesbar ist, anstatt zu sagen, Mensch, es gibt schon professionelle Firmen, die so Daten, die können sogar wirklich aus verbrannten Laptops und alles mögliche noch relativ viel auslesen. Die sagen selber, bei so Bandsachen kriegen wir richtig viele Daten wieder noch raus. Ein Schelm, wer da was Böses denkt.
Ja, aber da könnte doch der Verantwortliche bei der Bundeswehr doch jetzt irgendwie 3 Jahre ins Gefängnis oder so.
Ja, bis zu 3 Jahre steht hier. Aber ich kann Ihnen nochmal vorlesen. Wer eine Datenverarbeitung, die für den einen oder anderen wesentliche Bedeutung hat, dadurch erheblich stört, dass er eine Datenverarbeitungslage oder einen Datenträger zerstört, beschädigt, unbrauchbar macht, beseitigt oder verändert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und mit Geldstrafe bestraft. Oder mit Geldstrafe, sorry.
Also diese Jahresangaben, die muss man nicht so ernst nehmen, weil es steht dahinter nochmal, wenn die im Zusammenhang mit anderen Sachen sind, kann das bis zu 10 Jahren ganz schnell werden. Also wenn ihr jetzt zu Hause euch überlegt, Mensch, gut, 3 Jahre, ich bin 19, 23 bin ich wieder raus, wunderbar, mache ich. Das kann nach hinten losgehen.
Ja, vielleicht können wir noch mal kurz drüber sprechen, was man da jetzt irgendwie noch machen kann, wie uns das betrifft. Und dann würde ich auch sagen, können wir auch gleich noch mal eine Runde Musik spielen, oder? Ja, was denkt ihr? Das Ding ist jetzt durch den Bundesrat. Es wird vermutlich zum 1. September wirksam werden. Was machen wir dann? Löschen wir das von unseren Festplatten? Die Tools, die wir so für unser Dafürhalten dazuzählen. Wird Debian demnächst irgendwie mit einer Non-German-Abteilung kommen von ihrer Software, wo diese Tools nicht mehr verteilt werden dürfen, so wie es früher Non-US gab, für die ganzen kryptografischen Geschichten, die bei Debian oder die in den USA unter Waffenexport Verbot standen. Da wurden halt bestimmte kryptografische Geschichten, durften nicht vertrieben werden, die durften nur in anderen Ländern verteilt werden. Witzigerweise durften sie auf gedrucktem Papier schon das Land verlassen, aber nicht auf CDs.
Anderes Beispiel sind die DVD- oder CD-Kopierprogramme, die ja auch verboten wurden, die nicht mehr in Deutschland vertrieben werden durften, die dann aber auf internationalen Servern lagen und man sich da besorgen konnte. Also es verdrängt das Ganze. Ne? Das ist so ein bisschen wie so die Drogenpolitik. Irgendwie, man stellt ein Polizeiauto hin und verdrängt die Leute in die Gasse, oder? Also ich meine, jeder von uns wird seine Quellen weiterhin haben, aber die Verdrängung dieser Tools ist vielleicht für den Normalen nicht mehr so einfach, aber für den, der sich auskennt, doch weiterhin gar kein Problem. Also was stellt man sich da vor?
Man muss ja erstmal faktisch sagen, dass wenn man sich die Statistiken, also wenn man sagt, was sie eigentlich erreichen wollen, das sind ja solche Phishing-Attacken und überhaupt so Internetkriminalität, aber das sind ja so, bis auf also Spam, Phishing, Kreditkartenklau, das findet ja schon alles nicht. Also die Abzapfung der Quellen findet ja nicht in Deutschland statt, das kann man schon so sagen. Aber man weiß bei Spam, dass die Amerikaner selber sehr viel in die reinhauen mit gekaperten Rechnern. Kreditkartendinger, da sitzt der Server, auf dem man das irgendwie vorgaukelt, mal wäre die Bank auch nicht in Deutschland. Aus dem Grund ist das sozusagen, weiß ich auch nicht, was sie damit wirklich erreichen wollen, weil im Endeffekt, wenn jemand in irgendeinem anderen Land, auf einem anderen Kontinent einen deutschen Rechner hackt, da die Software installiert, wird es ziemlich schwer werden, den irgendwie deswegen haltbar zu machen, weil man sagt irgendwie, du setzt aber eine Software ein, die nicht erlaubt ist in Deutschland.
Ja, das ist ja auch das Problematische an dem Ding, dass das im Grunde total kontraproduktiv ist. Dass jetzt die Leute, die für Sicherheit sorgen wollen, möglicherweise wichtige Tools nicht mehr haben. Und die Leute, die das wirklich böse machen wollen, die machen das eh. Die fragen ja nicht die Regierung, so dürfen wir das benutzen. Und das ist so unsinnig an der ganzen Geschichte. Aber was kann man jetzt irgendwie so aktivistenmäßig noch unternehmen? Also Selbstanzeige, irgendwie. Ich habe Nmap und John the Password Cracker auf meiner Festplatte. Klingt witzig, aber vielleicht muss man das einfach mal durchspielen.
Ja, zumal gerade Nmap, sowas, das kannst du ja auch viel mit einem kleinen Shell-Skript und den hauseigenen Tools im Betriebssystem vieles ja auch nachbasteln. Also das ist ja gar nicht irgendwie, ist ja kein Voodoo-Tool. Ne? Also wenn du einfach mal zum Beispiel so ein Subnetz wissen willst, wer da steht, dann kannst du dir auch eine kleine Schleife mit dem Ping basteln, wenn du irgendwie konkret irgendwie irgendwelche Angriffe auf Paketebene machst, dann kannst du auch dir mit einem kleinen Skript und einem RAW-Device dir einfach die Pakete so zusammenbauen, dass sie einfach irgendwie nicht stimmig sind und rausschmeißen. Also im Endeffekt reicht es ja gar nicht diese Tools dann, sondern man müsste dann eigentlich auch irgendwie bestimmte Schnittstellen sozusagen im Betriebssystem irgendwie rausnehmen, dann wird vieles andere auch nicht mehr funktionieren. Das ist genau, glaube ich, auch das Problem. Das ist jetzt das, ich glaube, da muss man warten. Ja, du kannst natürlich, wäre das eine Idee, eine Selbstanzeige, ne? Das könnte man natürlich machen und gucken, Mutige voran. Wer will das Risiko eingehen, dass, ob er einen guten oder einen schlechten Gutachter kriegt? Ich meine, das wird, darauf wird es ja hinauslaufen. Es wird irgendwas, irgendein Fall wird vor Gericht kommen, da, wie du schon sagtest, es wird ein Gutachter. Der wird entweder dann entscheiden, ob das ein Tool ist, was hauptsächlich für Hacking benutzt wird oder für Cracking oder wie man diese Begriffe nennt. Hacking ist ja schon eh, da regen wir uns ja schon immer auf, das haben wir jetzt noch gar nicht gemacht, dass wir Hacking ja eh gar nicht im negativen Sinne sehen, sondern im positiven Sinne. Selbst in diesem Gesetzblatt steht dann wieder das, der Begriff Hacking irgendwie, das ist also...
Oder öffentliche Selbstanzeige, also nicht, muss ja nicht gleich beim Staatsanwalt sein, so wie diese, irgendwas piept hier?
Du bist das, glaube ich.
Oh. Nicht, dass ich wüsste. Immer den Arm hoch. Also es gab ja in den 70ern diese Selbstöffentlichmachung von Frauen, die abgetrieben haben, als es noch verboten war. Und ja, was ist, wenn man das irgendwie mal öffentlich macht? Ich habe gepinkt. Na, und dann irgendwie ein paar hundert Hacker sagen so, ich habe auch gepinkt.
Also ganz interessant, in dem Zusammenhang habe ich einen Blog-Eintrag gelesen von jemand, der in Deutschland einen Tor-Knoten betrieben hat. Tor ist so, hatten wir glaube ich auch schon mal in irgendeiner Sendung, so ein Anonymisierungssystem, wenn man zum Beispiel nicht will, dass man auf bestimmten Seiten sehen kann, dass aus von seiner IP die Anfrage kommt. Das muss ich auch nicht im Negativen, das kann sein, weil man sich vielleicht über bestimmte gesundheitliche Risiken informieren möchte, weil man irgendwie irgendwas über seine Arbeit, also über seine Arbeitsverhältnisse informieren möchte, wo man einfach nicht will, dass die andere Seite genau weiß, von welcher IP man kam. Und der hat zum Beispiel inzwischen, da kann man sich auch stellen, ist Tor zum Beispiel auch sowas? Ist das für kriminelle Handlung? Weil man weiß auch, dass über solche Anonymisierungsdienste natürlich auch nicht nur die Guten sich unterhalten. Und der hat zum Beispiel das jetzt eingestellt, weil der eh auch schon einen Brief vom BKA kriegt über seinen Provider und dem ist das jetzt alles so heiß. Also wir verlieren auch ganz klar nicht nur diese Tools, wir verlieren auch bestimmte Systeme, die eigentlich sozusagen den Bürger schützen sollen vor bestimmten Verfahren oder über...
Ja, das mit der Anonymisierung ist ja eh schon lange am Kippeln. Auf der einen Seite möchte man das von der Startseite, dass es Anonymisierungstools gibt. Auf der anderen Seite werden sie bekämpft. Ist irgendwie so ein widersinniger Kampf. Ja, wollen wir noch eine Runde Musik hier machen und dann geht's weiter?
Nein.
Hey, du möchtest noch deinen Ping weghaben, ne?
Wir bestehen ihn 2 zu 1. Vielleicht löst sich das ja gleich auf in wohlgefallenes
okay.
Ping.
Here we go. Thank you.